Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unser Herz klopft wie verrückt. Wir schwitzen oder zittern. Unsere Gedanken überschlägen sich. Wir haben Angst. Angst vor der Prüfung, vor der Höhe oder vor dem Mann, der in der Nacht hinter uns auf dem Trottoir läuft. Input will wissen, wo Angst entsteht, warum nicht alle gleich viel Angst haben und wo Grenzen zu krankhafter Angst verlaufen und wie sich die anfühlt. Das ist ein Input über das Leben mit Angst. Am Mikrofon Martina Arpagaus.
Der Mensch hat ohne Angst nicht können, überleben. Das ist ganz zentral.
Mäuse, die aufgezogen werden von einer fürsorgenden Muttermaus sozusagen, die sind, wenn sie erwachsen sind, weniger ängstlich.
Wenn wir ein gewisses Maß von Angst haben, dann fördert das eben Konzentration und das erhöht natürlich die Leistung.
Man hat nie gewusst, wann das wieder kommt. Ich hatte ja dann auch Angst gehabt, unter die Leute zu gehen. Vor den Leuten begrüssen im Restaurant, was ja eigentlich meine Aufgabe gewesen wäre. Das ist so mit voller Wucht gekommen. Plötzlich hat das angefangen zu stechen und ich hatte keine Luft mehr gehabt und habe Angst bekommen. Riesen Angst, Todesangst.
Input.
Endlich habe ich mich überwunden, das Telefon genommen und einen Termin beim Zahnarzt abgemacht. Jetzt sitze ich nervös im Wartezimmer. Beim Geräusch vom Bohrer aus dem Nebenzimmer kriege ich ein komisches Gefühl im Bauch. Kalte Hände und meine Puls rast. Ich habe Angst, würde am liebsten sofort aufgumpen und verduften. Jeder Mensch hat Angst, auch schon die ganz Kleinen.
Ich habe Angst davor, am Abend allein in die Kälte zu gehen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass irgendjemand aus dem Heizungsraum rausspringt und mich anfällt.
Ich habe vor dem Angst, dass ich jung sterben könnte. Ich habe in meinem Leben noch relativ viel vor.
Ich habe am meisten Angst, in der Nacht allein rauszugehen, weil sonst könnten Einbrecher kommen und mir etwas machen.
Angst hat, Pfeffer hat, morgen kommt der Osterhaf.
Jeder Mensch ist ein Angsthase, aber nicht jeder Mensch hat vor dem gleichen Angst.
Ich habe Angst vor Höhen, also zum Beispiel auf einer Brücke, also die Brücken, so Hängebrücken, die sich dann noch bewegen und wo man also durch den Boden durch sieht. Dort, ja, dort komme ich dann so richtig weiche Knie und ja, so ein flaues Gefühl im Bauch über.
Ich habe Angst vor dem Tod.
Ich habe Angst, dass vielleicht, obwohl ich ständig Backups mache, irgendwann meine ganzen Daten weg sind und meine ganze Geschichte und alles einfach weg ist.
Ich habe Angst davor. Also ich bin jetzt 59 und ich bin natürlich jetzt schon immer ein bisschen in einem Alter, wo ich mir vorstelle, wie es mir gesundheitlich wird gehen, wenn ich älter bin. Und da habe ich schon ein bisschen Angst davor, dass es mir mal nicht mehr so gut geht und dass ich nicht mehr das machen kann, was ich wirklich will.
Ich spüre manchmal Lampenfieber vor einer Vorlesung oder vor einem öffentlichen Auftritt. Aber ich habe jetzt nicht sozusagen Angst vor dieser Angst, zum Glück.
Angst vor der Angst. Das genau hat die Angstpatientin Cornelia Grossenbacher erlebt. Aus heiterem Himmel hat sie Panikattacken erlitten. Die Panikattacken und Angst davor haben der Wirtin ihr ganzes Leben durcheinander gebracht.
Man hat nie gewusst, wann das wieder kommt. Wann bin ich überhaupt einsatzfähig? Wann kann ich nicht runter? Weil ich hatte ja dann auch Angst gehabt, unter die Leute zu gehen. Vor den Leuten begrüssen im Restaurant, was ja eigentlich meine Aufgabe gewesen wäre. Ich konnte dann auch nicht mehr vorgehen mit meinem Mann zusammen. Und eben auch mit unserem Freundeskreis und alles. Das ist völlig eingeschlafen. Ich konnte nie mehr anwählen. Ich konnte nur noch daheim sein.
Mehr über die krankhafte Angst und wie man sie heilt, später in der Sendung. Zuerst zur ganz normalen, gesunden Angst. Wo eigentlich hockt die Angst? Das weiss der Erich Seifritz, der die psychiatrische Uniklinik Zürich leitet, Professor ist und Angstforschung betreibt. Die Angst, die hockt im Hirn.
Die sitzt nicht an einem Punkt. Man versteht das Hirn heute nicht mehr als eine Ansammlung von einzelnen Funktionen, sondern man versteht das Hirn als Netzwerk von Hirnstrukturen, die ganz komplex miteinander zusammenarbeiten. Man weiss aber, dass es gewisse Hirnstrukturen gibt, und das sind vor allem ältere Hirnstrukturen, also im Sinn von, dass sich die früher in der Evolution angebildet haben, wo Angst, Emotionen, Angstsignal, Angstmodulation usw. hauptsächlich verarbeitet wird.
Das Angstzentrum im Hirn ist in den beiden sogenannten Mandelkernen über die Mitte des Hirns. Wie genau Angst entsteht, weiss die Forschung noch nicht. Bekannt ist, was im Körper passiert, wenn ein Mensch Angst hat. Zum Beispiel wird hochdosiert Adrenalin ausgeschüttet.
Adrenalin ist eines von ganz vielen Stresshormonen, von Stresssubstanzen oder stressassoziierten Substanzen, die der Körper ausschüttet in so einer Situation, wo die sogenannte physiologische Reaktion oder Verhaltensweise begünstigt. Also Adrenalin macht zum Beispiel, dass das Herz schneller schlägt. Es macht zum Beispiel, dass der Blutdruck hochgeht. Es macht zum Beispiel, dass man aufmerksamer wird.
Im Moment von grosser Angst ist unser Körper ganz und gar für eine Extremsituation gerüstet, sagt Erich Seifritz.
Und es ist eine Reaktion, die der Körper im Wesentlichen tut vorbereiten, um mit dem Objekt, das die Angst auslöst, umzugehen. Und da gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, wie man das Problem, das einem Angst macht, kann lösen. Sagen wir, es ist eine Bedrohung, es ist ein Tier. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten, was man machen kann. Aber man braucht den Körper dafür. Man kann zum Beispiel von davor springen. Man kann sich verstecken. Man kann kämpfen. Man kann angreifen. Es gibt sehr unterschiedliche Reaktionsformen, um mit dieser Gefahr umzugehen. Aber für das braucht man den Körper, und man braucht aber auch den Geist, um Entscheidungen zu treffen, was jetzt da die sinnvolle Reaktion ist.
Die Aufmerksamkeit ist total fokussiert auf den Angstauslöser. Andere Gedanken verblassen schlagartig. Das hilft, dass wir in einer gefährlichen Situation genau das Richtige machen. Gäbig, dass im Moment vor Angst gerade auch noch unser Schmerzempfinden reduziert ist. So können wir uns auch noch verletzt in Sicherheit bringen oder kämpfen. Es gibt grössere und kleinere Angsthasen. Warum eigentlich? Warum sind nicht alle Menschen gleich ängstlich? Ein Grund ist unsere genetische Veranlagung, sagt Erich Seifritz.
Da gibt es Leute, die genetisch eher prädisponiert sind, ängstlich zu reagieren. Und dann gibt es Leute, die prädisponiert sind, nicht so ängstlich zu reagieren. Das sieht man übrigens auch bei dir.
Es gibt ein Angstgen.
Es gibt kein Angstgen, das wir kennen. Was man annimmt heutzutage, ist, dass Phänomen wie Angst immer aufgrund von ganz vielen Genen, die miteinander zusammenspielen, auf eine sehr komplexe Art und Weise letztlich quasi die Grundlage ausmachen. Es gibt nicht ein Angstgen, das gibt es nicht. Aber man weiss, dass Gene die Grundlage sind, dass jemand im Laufe des Lebens als Resultat von dieser Wechselwirkung zwischen Gen und Umwelt eben ängstlich kann sich entwickeln und solche Sachen.
Gene sind Grundlagen, Boden für die Ängstlichkeit. Das zeigen eindeutig die Resultate aus der Zwillingsforschung. Aber, und das betont der Forscher, Gene machen garantiert viel, viel weniger als die Hälfte aus. Eher nur 10%, sagt er. Experimente zeigen eindrücklich, dass Erfahrungen, das Umfeld und der Psyche prägend sind, was die Ängstlichkeit betrifft.
Es gibt zum Beispiel sehr schöne tierexperimentelle Untersuchungen, die zeigen, dass junge Mäuse, die von einer Muttermaus aufgezogen werden, die sich nicht um die Mäuse kümmern, ganz andere Organisation vom Hirn haben, ganz eine andere Konzentration von bestimmten Rezeptoren, von bestimmten Neurotransmittersystemen im Hirn und sonst wahrscheinlich auch noch im Körper, wenn da junge Mäuse, die von einer Muttermaus aufgezogen werden, die sich um sie kümmern. Mäuse, die fürsorgerisch aufgezogen werden von einer fürsorgenden Muttermaus sozusagen, die sind, wenn sie erwachsen sind, weniger ängstlich. Und die sind genetisch, sind die ursprünglich ganz genau, das sind alles eineige Zwillinge, die Müsli, oder?
Angst wächst mit uns und wir mit ihr. Nein, sie wird nicht immer grösser, aber je grösser wir werden, desto mehr Ängste kennen wir und haben wir bestenfalls überwunden. Der Joe Hettenschwiller hat jeden Tag mit Angst zu tun. Er arbeitet als Psychiater beim Zürcher Zentrum für Angstbehandlung. Er weiss, jedes Alter hat seine Angst. Das fängt schon beim Baby an, sagt er.
Das fängt an mit 8 Monaten, mit dem typischen Fremdeln. Kinder merken plötzlich, ja, halt mal, da ist eine andere Person, das ist nicht die Mutter und können das aber nicht einordnen. Oder zum Beispiel merken sie, wenn die Mutter aus dem Raum geht, das realisieren sie, die Mutter ist weg. Aber weil sie nicht mehr sehen, können sie nicht einordnen. Sie wissen noch nicht, dass die Mutter nicht definitiv weg ist. Das ist erst ein Lernprozess, den sie machen müssen. Also die Verlustangst, wenn die Mutter weggeht.
Und kaum hat das Baby die Angst überwunden, lauert schon die nächste. Meistens unter dem Bett, im Kasten oder Keller. Dann kommt Angst vor Monster und Ungeheuer.
Man nennt das das Alter vom magischen Denken, oder? Wo die Kinder plötzlich anfangen, die Angst an etwas festzumachen. Also die diffuse Angst, die wird jetzt konkret zum Beispiel an einem Monster festgemacht. Oder also die Fantasie wird dann ganz lebhaft. Also es werden dann Schattengebilde, da werden ganz wilde Sachen drin interpretiert. Und das ist so das Alter, man kann so sagen, vor dem Kindergarten fängt das an und das kann so bis 8, 9, manchmal 10 kann das gehen. Und nachher hört das dann im Rahmen von einer normalen Entwicklung auf.
Auch die Angst also ist geschafft und schon schleicht sich die nächste an. Die Angst nämlich, dass man abgelehnt wird, ausgrenzt oder ausgelacht.
Der eine hat Angst, dass der andere könnte lachen. Der andere hat Angst, dass der eine könnte lachen. Und alle machen sie alles, was sie machen, aus Angst davor, dass jemand könnte lachen. Und will nicht alle über das Gleiche lachen, könnte man manchmal das eine oder das andere machen. Und es würde in beiden Fällen jemand lachen, so kommt es, dass sie halt gar nichts machen. Sie denken nicht dran, bei dem, was sie machen, bei dem heisst das, was sie nicht machen, aus Angst davor, dass jemand könnte lachen, dass jemand darum erst recht könnte lachen. Es ist im Grund ja gerade das zum Lachen, dass sie gegen Angst haben, dass jemand könnte lachen. Und was sie auch machen, dass niemand soll lachen, es nützt ihnen drum alles nichts.
Die Angst, die der Mani Matte drüber singt, die Angst kriegt man, wenn man erwachsen wird.
Also es gehört zur Entwicklung, dass Kinder sich von den Eltern langsam anfangen zu lösen. Aber die Lösung gleichzeitig, das ist sehr zwiespältig. Auf der einen Seite macht das Angst, das Lösen von den Eltern. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, dass sie sich von den Eltern wegentwickeln können. Und wenn sie dann sich an anderen orientiert, macht das gleichzeitig auch Angst. Vor allem auch Angst, wenn sie zum Beispiel von anderen abgelehnt werden. Die Kinder werden dann in dieser Ablösungsphase ganz besonders empfindlich auch auf Ablehnung durch andere Kinder.
Wenn in deren Entwicklung etwas schief läuft, wenn das Baby tatsächlich allein gelassen wird oder wenn der Jugendliche tatsächlich einfach der Aussenseiter ist und abgelehnt wird, dann kann das irgendwie nachher zu einem ernsthafteren Problem werden.
Man muss so sagen, die verschiedenen Phasen machen den Menschen sehr empfindlich. Und wenn die Phasen nicht gut verlaufen, wenn es da Schwierigkeiten gibt, wenn grosse Stressfaktoren dazukommen, Verlust und so weiter, dann führt das natürlich zu Fehlentwicklungen.
Babyangst vor dem Verlassenwerden, Kinderangst vor dem Monster, die Angst vom Jugendlichen vor sozialer Ausgrenzung. Die Entwicklungsängste sind elementar für einen gesunden Umgang mit Angst, sagt Erich Seifritz.
Das ist im Grunde genommen eine Art wie so ein Trainingsfeld, dass man lernt, mit solchen Ängsten umzugehen, dass man lernt, dass solche Ängste überwindbar sind, dass man kann das überleben, dass man kann mit dem gut umgehen, dass man kann Strategien, sogenannte Coping-Strategien entwickeln, um mit solchen angstmachenden Reizen oder Vorstellungen oder Gedanken umzugehen.
Wenn man erwachsen ist, hat man alle möglichen Ängste und im besten Fall Strategien dagegen. Ein Blick ins GFS Angstbarometer 2008 zeigt, am meisten Angst haben Herr und Frau Schweizer letztes Jahr vor der Zerstörung der Umwelt, vor der Klimaerwärmung zum Beispiel gehabt. An zweiter Stelle kommt Angst vor einer Krankheit oder einem Unfall. Die Angst ist seit Jahren immer auf dem Podest. Die Angst um die Gesundheit von einem selber oder anderen, die Angst sei zentral, sagt der Psychiater Hetteschwiller.
Also das ist zum Beispiel die Angst vor Krankheit oder Angst vor Schmerz oder die Angst vor Verlust. Also zum Beispiel eine häufige Angst ist, dass man einen Mensch verliert durch Tod. Es kann aber auch die Angst sein vor Einsamkeit, vor Trennungen in Beziehungen. Also das sind alles Ängste auf dem Weg eigentlich auch zur Angst vor dem Tod. Also die Angst vor dem Tod begleitet den Mensch von klein auf eigentlich das ganze Leben. Nur spielt das nicht immer eine gleich grosse Rolle.
Die Angst vor dem Tod, die kennen wir alle. Sie ist ganz normal und auch gesund. Sie gehört zum Leben. Aber die Angst, dass man stirbt, und zwar gerade jetzt, die kann auch Teil von einer Angstkrankheit sein. Cornelia Grossenbacher hat unter Panikattacken gelitten. Todesangst aus heiterem Himmel.
Das ist so mit voller Wucht gekommen. Plötzlich ist das losgegangen. Ich bin auf der Seite gelegen, ich weiss noch genau. Auf der Herzseite, auf der linken Seite. Und plötzlich hat das angefangen zu stechen. Und ich hatte keine Luft mehr gehabt. Und ich habe sofort an einen Herzinfarkt gedacht. Und habe gedacht, jetzt ist fertig. Und habe Angst bekommen und Panik. Und was muss ich machen? Und riesige Angst. Wirklich eine riesige Angst. Todesangst. Man ist so hilflos.
Angst kann krank machen. Das ganze Leben dreht sich nur noch um die Angst, wie sich die Spirale anfühlt und wie man sie bremst. Gerade nach dem Testament der Angst von Blumfeld.
Ich hab Angst vor morgen. Ich hab Angst vor heute. Ich hab Angst vor gestern, ich hab Angst vor mir, ich hab Angst vorm Alleinsein, Angst vor anderen Leuten, vor meinen Freunden und vom Zusammensein mit dir. Ich hab Angst vor der Enge, ich hab Angst vor der Weite, Angst vor den Launen. Den Gleichgültigkeiten. Ich hab Angst vor dem Stillstand und Angst vor zu viel Bewegung. Davor, dass wir uns verlieren. Angst in jeder Beziehung. Testament der Angst. Wenn dir die Wirklichkeit nicht mehr gefällt. Testament der Angst. Und du denkst, dass niemand zu dir hält. Testament der Angst. Vor den Menschen und der ganzen Welt. Ich hab Angst vor Deutschland. Ich hab Angst vor Europa, den USA und der NATO und vor ihren Interessen. Ich hab Angst vor den Reichen. Ich hab Angst vor den Armen. Angst vor der Geschichte und davor, sie zu vergessen. Testament der Angst, wenn dir die Wirklichkeit nicht mehr gefällt. Testament der Angst, und du denkst, dass niemand zu dir hält. Testament der Angst, vor den Menschen und der ganzen Welt. Ich hab Angst vor den Dichtern, ich hab Angst vor den Denkern, Angst vor den Dummen. Werbern und Bankern. Ich hab Angst vor den Lügen und ich hab Angst vor der Wahrheit. Angst davor zu verstummen und davon nur umzustenken. Testament der Angst, wenn dir die Wirklichkeit nicht mehr gefällt. Testament der Angst, und du denkst, dass niemand zu dir hält. Testament der Angst, vor den Menschen und der ganzen Welt.
hab Angst vor dem Alltag. Ich hab Angst vor den Träumen. Angst davor, sie zu leben. Und davor, es zu versäumen. Ich hab Angst zu versagen. Und davor zu resignieren. Angst, meine Ängste.
Ihr hört ein Input über das Leben mit Angst. Angststörungen sind die häufigsten psychischen Krankheiten. 5-10% der Schweizerinnen und Schweizer haben einmal im Leben so eine Krankheit. Etwa die schleicht sich die Angst ganz langsam an und wächst und wächst und wächst und wird immer grösser und grösser. Etwa die kommt sie schlagartig aus heiterem Himmel. So war es bei Cornelia Grossenbacher. Zusammen mit ihrem Mann führt sie ein Quartier bei einem Zürcher Aussenquartier. Mit 37 hat sie ihre erste Panikattacke. Ihre Nacht im Bett. Sie erinnert sich.
Wir sind etwa um die 3 Uhr ins Bett gekommen nach dem Arbeiten. Und ich war dann so langsam am Einschlafen. Und plötzlich ist das losgegangen. Ich bin auf der Seite gelegen, ich weiss noch genau. Auf der Herzseite, auf der linken Seite. Und plötzlich hat das angefangen zu stechen. Und ich hatte keine Luft mehr gehabt und hatte wirklich das Gefühl gehabt, was ist los? Ich habe sofort an einen Herzinfarkt gedacht. Und habe gedacht, jetzt ist fertig. Und habe Angst bekommen und Panik. Und was muss ich machen? Und riesen Angst. Wirklich eine riesen Angst. Todesangst. Irgendwie, das ist so mit voller Wucht gekommen. Es ist schon die Angst, das Herz bleibe stehen. Man hört es auch schlagen. Und man hat immer das Gefühl, bei jedem Schlag ist jetzt echt das der Letzte. Man kann auch nicht mehr schnaufen. Man tut nur noch ganz, ganz kurz schnaufen, so hecheln. Und man hat immer das Gefühl, das gehört dann zum Ende. Jetzt ist einfach fertig.
Cornelia Grossenbacher weckt sofort ihren Mann und dann fährt sie mit dem Auto in den Notfall vom Spital. Dort wird sie untersucht.
Dann haben sie mich sofort angeschlossen ans EKG. Und dann haben sie aber gefunden, ja, ist alles in der Ordnung. Der Puls ist ein bisschen schnell, aber man hat dann gemerkt, dass ich aufgeregt ist, oder? Und das sei wegen dem. Und dann habe ich währenddessen, ich angehängt war am EKG, habe ich wieder gemerkt, dass nochmal ein Anfall kommt. Und hat dann den Doktor gesagt, jetzt merke ich es wieder. Sie müssen doch etwas sehen jetzt auf dem Monitor. Und die haben gesagt, nein, tut uns leid, ist alles in der Ordnung. Es ist nichts mit dem Herz.
Und dann wird man entlassen und wie geht es denn weiter?
Man hat mich dann mit 2 Beruhigungstabletten heimgeschickt. Er hat gesagt, ich soll jetzt mal eine halbe nehmen. Wenn es nicht besser ist, können die andere Hälfte auch noch nehmen. Und man hat mich einfach so ein bisschen, ja, nicht ernst genommen, hat's mich gedunkt. Und das war irgendwie fast das Schlimmste an der ganzen Sache. Dass mir das niemand geglaubt hat. Dass ich das wirklich gespürt habe.
Das Problem der Wirtin war nicht das Herz. Das Problem war eine Panikattacke, eine Form von Angsterkrankung. Bis zur Diagnose hatte sie das Leben voller Angst gehabt. Sie erzählt es gleich nachher. Grenzen von gesunder, normaler Angst zu krankhafter Angst kann man nicht scharf ziehen, sagt der Psychiater Joe Hettenschwiller vom Zentrum für Angstbehandlung. Es gibt aber eine Faustregel, wenn externe Hilfe angezeigt ist.
Bei der Angst ist es so, die wird dann zum Problem, wenn sie einfach nicht nur sehr stark ist, sondern wenn sie auch lang anhaltet, und zwar weit über das aus, wo eigentlich der Auslöser rechtfertigt. Also wenn sie nicht mehr abklingt und wenn das dann auch zu Einschränkungen im Alltag führt, dass jemand auch ständig muss an die Ängste denken und sich nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren kann und unter Umständen die Nacht nicht mehr schlafen kann wegen dem. Also wenn die Angst so starke Auswirkungen hat aufs Leben, dass der Mensch eingeschränkt wird in seinem Alltag, dann sollte man unbedingt etwas machen.
Betroffen von Angststörungen sind deutlich mehr Frauen als Männer. Das zeigt die Statistik, aber auch ein Blick in die Praxis vom Psychiater. Warum das weibliche Geschlecht bei den Klienten übervertreten ist, weiss man nicht genau, sagt Joe Hettenschwiller.
Was Gründe sind, das ist heute in vielen Aspekten noch nicht bekannt. Es gibt sicher, ist so, dass einerseits hormonelle Faktoren eine Rolle spielen. Es können auch Entwicklungs- Sozialisierungsunterschiede sein. Frauen dürfen auch eher Angst zeigen. Und damit gehen Frauen auch eher in Behandlung, wenn sie an einer Angsterkrankung leiden. Und weil sie häufiger in die Behandlung kommen, manifestiert sich es auch mehr.
Panikattacken wie die von Cornelia Grossenbacher ist eine der bekannten Kategorien von Angststörungen. Sie kommt aus heiterem Himmel, extrem fest. Auf dem anderen Ende der Skala steht die sogenannte generalisierte Angststörung.
Da hat man nicht so einen hohen Angstlevel in der Regel, aber die Angst dauert sehr, sehr lange. Es ist mehr eine Ängstlichkeit, eine Besorgtheit, wo sich langsam einschleicht und einfach so mit der Zeit immer mehr verfestigt. Also das ist nicht so dramatisch, es ist sehr lästig, hat auch gravierende Auswirkungen auf den Körper, aber es ist nicht so dramatisch.
Und dann gibt es noch die breite Mitte der Skala, die grösste Gruppe von Angststörungen, die sogenannten Phobien. Eine Phobie ist eine Angst vor etwas Konkretem. Über 600 verschiedene Phobien gibt es. Das geht vor Angst vor dem Telefon, Flugzeug, Hund oder Bakterien, über die Angst vor Enge, Höhe oder Dunkelheit bis hin zur Angst vor anderen Menschen, die sogenannte Sozialphobie.
Also die soziale Phobie ist die häufigste Angsterkrankung insgesamt. Und ist natürlich auch so, dass die Auswirkungen sehr unterschätzt werden. Es sind nicht nur viel mehr Leute betroffen, als dass man denkt, sondern es hat auch ganz massive Auswirkungen. Weil wenn Sie zum Beispiel, nehmen wir an, Sie könnten von Ihren Fähigkeiten eine neue Stelle antreten und an dieser Stelle müssen Sie vor anderen etwas sagen und Sie haben Angst davor, dann nehmen Sie die Stelle nicht an, dann können Sie eigentlich Ihr Leben nicht so planen, wie Sie es gerne möchten.
Angst vor etwas Konkretem, vor dem Lift, wo es eng ist, vor dem Gedränge auf dem Marktplatz, vor einem Hund oder auch noch vor einem Virus, das kann man sich irgendwie als gesunden Angsthase noch ansatzweise vorstellen, weil es wenigstens einen Auslöser gibt. Nicht nachvollziehen kann man Panikattacken, die aus heiterem Himmel kommen. Das hat auch Cornelia Grossenbacher mit ihren Panikattacken erlebt.
Mein Partner und meine ganze Familie hat wirklich Verbarmen mit mir und das Gefühl gehabt, da muss man jetzt etwas untersuchen, das kann ja nicht sein. Und wo dann das immer wieder gekommen ist und aber immer die gleichen Ergebnisse, beziehungsweise eben keine schlechten Ergebnisse gezeigt hat, dann hat dann das irgendwann ein bisschen nachgelassen natürlich. Und man hat mir dann auch nicht mehr geglaubt. Und das ist dann fast das Schlimmste, wenn das eigene Umfeld, die eigene Familie, dann das Gefühl hat, es kann nicht sein, es stimmt etwas nicht mit dir. Und zwar nicht körperlich, sondern seelisch. Und das ist das Verrückte. Das macht einem dann noch mehr Angst.
Zweimal war Cornelia Grossenbacher im Spital mit Verdacht auf Herzinfarkt. Zweimal hat das Herz einwandfrei funktioniert. Zweimal ist sie heimgeschickt worden. Von Panikattacken als Kranke hat sie noch nichts gewusst oder erfahren. Möglicherweise hat der Herzinfarkt von ihrem Mann vor einem halben Jahr und der grosse Stress nachher die Panikattacke begünstigt. Aber wie gesagt, einen klaren Auslöser von diesen Attacken gibt es nicht. Auf jeden Fall sind die Angstattacken zum regelmäßigen und furchtbaren Begleiter von der damals 37-Jährigen im Alltag als Wirtin vor Quartierbeiz geworden.
Sie sind dann auch immer häufiger gekommen, beziehungsweise jeden Tag habe ich es dann fast gehabt. Und von diesen halbe Minute, Minuten am Anfang hat sich dann das ausgedehnt bis auf eine halbe Stunde. Und nachher bin ich körperlich völlig erschöpft gewesen. Ich habe dann auch sehr viel geschlafen und habe dann auch durch das natürlich nicht mehr können meinen Beitrag leisten da im Restaurant. Also meine Arbeitskraft ist völlig zusammengebrochen. Ich habe das alles meinem Mann aufgehalset. Weil er hat gar nicht mehr auf mich zählen. Man hat nie gewusst, wann das wieder kommt. Wann bin ich überhaupt einsatzfähig? Wann kann ich nicht runter? Weil ich hatte ja dann auch Angst gehabt, unter die Leute zu gehen. Vor den Leuten begrüssen im Restaurant, was ja eigentlich meine Aufgabe gewesen wäre. Ich hatte Angst gehabt, ins Saal hinterher zu gehen, wenn dort schon Leute gesessen sind, um nur Grüezi zu sagen oder jemandem einen Tisch anweisen oder so. Ich bin absolut unfähig gewesen, um Also ich habe mich absolut unfähig gefühlt, um unter die Leute zu gehen.
Das hat dann auch Auswirkungen auf das Privatleben, wird auch dort der Radius, sage ich mal, kleiner.
Auf jeden Fall, weil ich dann auch nicht mehr vorgehen mit meinem Mann zusammen. Wenn wir frei hatten, ist er gerne irgendwo essen. Und das hat sich dann völlig erledigt eigentlich für mich. Ich wollte gar nicht mehr fort. Ich konnte auch nicht mehr essen. Es hat wie zugemacht. Und eben auch mit unserem Freundeskreis und alles, das ist völlig eingeschlafen. Ich habe nie mehr hinwollen, ich wollte nur daheim sein. Und natürlich mit meinem Mann, er hat dann eben auch nicht alleine weg, weil ich auch nicht alleine daheim sein konnte.
Mit der Zeit übernimmt Angst das Zepter im Leben von Cornelia Grossenbacher. Ganz Alltägliches macht ihr plötzlich ganz fest Angst.
Durch das bin ich dann in allen Bereichen ängstlicher geworden. Ich habe plötzlich bin ich lieber steigen gelaufen, statt mit dem Lift zu fahren. Auch wenn ich einen Umweg machen oder länger hatte oder noch etwas zum Tragen hatte. Und beim Autofahren war es einfach der Verkehr, die vielen anderen Autos. Es hat mich alles überfordert. Und eben auch in grossen Menschenmassen rein sein. An ein Konzert oder so, das hätte man vergessen. Ich habe das alles gemieden. Nur schon grosse Plätze oder in einem Laden an einer langen Kolonne in der Kasse stehen, das hat mich schon gestresst. Ich bin in allen Bereichen nicht mehr belastbar gewesen.
Etwa die wäre Cornelia Grossenbacher am liebsten tot gewesen, dass die Ängste endlich aufhören. Ein glücklicher Zufall hat dann nach ein paar Monaten dem Leiden ein Ende gemacht.
Der Zufall hat es wollen, dass zwei Kolleginnen gemerkt haben, dass ich nicht so zu Weg bin. Mein Mann hat einen Partyservice gemacht und die waren dann eingeladen an dem Apéro und haben gesehen, dass ich fehle und haben nach mir gefragt. Und mein Mann hat dann gesagt, das geht mir nicht so gut. Und er wüsste aber nicht recht, was es sagt und hat dann das diesen Frauen erklärt. Und die eine von diesen zwei hat dann gesagt, dass genau das habe ich auch. Und mir hat nur jemand helfen. Und zwar nicht ein Allgemeinmediziner, sondern wirklich das Gespräch mit einem Psychiater.
Die Frau gibt dem Mann vor Cornelia Grossenbacher gerade die Telefonnummer von ihrem Psychiater. Sofort hat sie dann einen Termin und endlich auch eine Diagnose gekriegt. Eine Erlösung.
Das hat so gut getan, dass endlich mal jemand gesagt hat, mol, das gibt's. Es gibt Leute, die das haben. Sie sind nicht die Einzigen. Und wir kennen das Problem und wir können etwas machen dagegen. Das war eine Riesenerleichterung für mich. Und das hat einem wieder dann auch ein bisschen Hoffnung gegeben, dass man da etwas machen kann dagegen. Man ist dann nicht so ausgeliefert.
Die gute Nachricht für alle Angstpatientinnen und Patienten: Angststörungen sind heilbar, sagt Erich Seifritz, Professor, Forscher und Chef der Psychiatrischen Uniklinik Zürich.
Angsterkrankungen sind heilbar, nicht alle, nicht bei jedem Patienten oder jeder Patientin, aber Angsterkrankungen sind, kann man sagen, die sind so behandelbar, dass das Symptom für den Rest des Lebens verschwindet.
Der Joe Hettenschwiller, der im Zentrum für Angstbehandlung täglich mit solchen Patienten zu tun hat, relativiert die Aussage ein bisschen und sagt, vielfach gibt es auch Rückfälle bei seinen Patienten.
Der Anteil von denen, die wirklich geheilt sind, das ist vielleicht ein Fünftel. Die anderen, die wären symptomfrei. Und da kann es einfach passieren, dass es später mal irgendwann wieder im Rahmen von Belastungssituationen das wieder ausbrechen kann.
Klar ist, je früher jemand seine Angststörung behandelt, desto grösser sind die Heilungschancen, sagt Erich Seifritz.
Man weiss, dass wenn jemand so eine Erkrankung, so eine stressassoziierte Erkrankung schon länger hat und wahrscheinlich schon stärkere solche Schädigungen hat, ist er resistenter gegen Therapie. Es ist dann schwieriger, die Person zu behandeln. Der spricht dann weniger gut auf eine Psychotherapie an, der spricht weniger gut auf Medikamente an. Das ist etwas, wo man davon ausgeht, dass es so eine Art wie eine Narbe oder wie eine Schädigung vom Hirn letztlich setzt, wo schon wieder reversibel ist und wo man wieder rückgängig kann machen, wo aber einfach quasi stärker verankert ist und stärkere Massnahmen braucht, um das wieder rückgängig zu machen.
Angststörungen werden sozusagen immer mit einer Kombination von Medikament und Psychotherapie behandelt. Bei den Medikamenten dominieren zwei Arten.
Die wichtigste Klasse heutzutage sind die sogenannten Antidepressiva, wo man herausgefunden hat, dass die auch sehr gut und sehr effizient gegen Angsterkrankungen wirken. Es gibt auch die sogenannten Benzodiazepine, das sind die Beruhigungsmittel oder die Tranquilizer, Schlafmittel, die sehr gute, schnelle Wirksamkeit haben auf Angsterkrankungen, die man aber heutzutage nicht mehr so gerne gibt, weil die Wirkung können verlieren mit der Zeit und weil sie können abhängig machen können. Antidepressiva machen nicht abhängig.
Viele Patienten sind skeptisch gegenüber Psychopharmaka, wollen es möglichst schnell wieder absetzen. Eine Medikamententherapie, aber brauche immer eine gewisse Zeit, sagt Erich Seifritz.
Wie lange ein Patient behandelt werden soll, zum Beispiel mit Antidepressiva gegen eine Angsterkrankung, das weiss man nicht so genau. Aber wir reden hier von Monaten bis Jahren, weniger als von ein paar Tagen oder ein paar Wochen. Weil erstens geht es relativ lange, bis die Medikamente anfangen zu wirken. Und man geht auch davon aus, dass es so gerade eine generalisierte Angsterkrankung eher eine Erkrankung ist, die länger dauert. Wenn man sie nicht behandeln würde, würde sie nicht spontan weggehen.
Begleitet wird das Medikament eigentlich immer von einer Psychotherapie. Gegen die meisten Angststörungen wirkt die sogenannte Kognitiv-Verhaltenstherapie. Der Psychiater Joe Hetteschwiller zur Idee hinter dieser Therapie.
Es ist so, dass das eine Methode ist, die sehr symptomorientiert schafft und wo eigentlich vom Modell ausgeht, dass wenn man etwas erlernt, dass man es auch wieder verlernen kann.
Am Anfang von dieser Therapie schafft der Psychiater Hetteschwiller einmal Vertrauen. Das geht am besten, wenn er den Patienten ganz genau über die Krankheit informiert.
Information ist etwas ganz Wichtiges. Um was geht es? Und das ist immer von Vorteil, wenn der Patient merkt, dass der Arzt weiss, was das für eine Erkrankung ist, die er hat und wie sich das anfühlt. Und wenn er ihm das erklären kann und ein Modell machen kann, dann ist das schon sehr hilfreich.
Im zweiten Schritt geht es in der Therapie darum, die Angst zu verändern, quasi zu relativieren, wieder ins richtige Verhältnis zu setzen.
Konkret geht es ja darum, dass die Angst in der betroffenen Person sich sehr stark aufbläht, sehr dramatisch erlebt wird und dass die Leute lernen, dass das eigentlich eine gesunde Reaktion ist. Es ist ein bisschen übertrieben, aber es ist eine normale menschliche Reaktion und kann so, indem man die Situationen analysiert, ein anderes Verhältnis bekommen zu diesen Angstsymptomen.
Und am Schluss dann kommt das, was wir alle vermuten. Konfrontation mit den Situationen, die die Angst auslösen. Der Psychiater erklärt es mit einem konkreten Beispiel.
Wir hatten zum Beispiel letzte Woche eine Patientin da gehabt, die ist vor Monaten gekommen, hat Angst gehabt, auch vor anderen Leuten zu unterschreiben. Also sie hat nie können, hin, wo sie müssen unterschreiben musste. Zum Beispiel Kreditkarten hat sie nicht können benutzen, wie sie sofort angefangen hat zu zittern, wenn ihr jemand zugeschaut hat. Dass man denn das langsam so macht, da haben wir ein paar Leute mobilisiert, die zuschauen und sie hat geübt und gesehen, dass sie zwar am Anfang zittert, aber dass das nichts Schlimmes ist und dass sich das mit der Zeit bessert. Und mittlerweile kann sie das ganz gut auch in einem Geschäft.
Jemand wird auch jemand mit Angst vor dem Liftfahren in den Lift begleitet oder jemand mit Angst vor der Schule auf den Pausenplatz. Immer geht es darum, dass sich der Angstpatient einem Angstauslöser stellt und merkt, dass er damit umgehen kann. Wenn das klappt, dann gibt es noch so alle 3 bis 6 Monate einen Boxenstopp beim Psychiater zur Kontrolle, ob sich die Angst wieder einschleicht, ob der Patient wieder anfängt, gewissen Situationen auszuweichen. Angst kann also krank machen. Angst ist aber auch ein wahnsinniger Motor, setzt Kräfte frei für Höchstleistungen. Und notabene wären wir alle gar nicht da ohne eine ordentliche Portion Angst. Was Angst bringt, gerade noch Eels mit ihrem Sound of Fear.
I don't care.
Ohne Angst nicht können überleben.
Nur dank Angst gibt es Menschheit überhaupt. Ein guter Grund, um der Angst ein Input zu widmen. Der Angst als Motor, der Angst als Lehrmeisterin oder sogar der Angst als Auslöserin von Glücksgefühl. Angst hat ganz viele gute Seiten und die werden jetzt ordentlich gewürdigt. Sogar die Angstpatientin Cornelia Grossenbacher gewinnt ihren Panikattacken etwas Gutes ab.
Es war eigentlich gar nicht so eine schlechte Erfahrung. Jetzt im Nachhinein. Also zu merken, dass man halt vielleicht sich selber auch ein bisschen schauen muss zwischendurch einmal. Es ist noch eine gute Aufforderung vom Körper, dass man auch mal ein bisschen darauf hinschauen sollte. Und es hat es nicht unbedingt gebraucht, wenn ich so denke, im Nachhinein. Also ich hätte gut können sein ohne. Aber ich verstehe jetzt auch viel mehr Leute, die mit dem Psychenproblem haben. Und ich verstehe auch andere Leute, die Panikattacken haben. Sehr gut. Wir haben zum Beispiel auch einen Kollegen im Bekanntenkreis, der weiss, dass er mich anrufen kann, zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Panikpatientin hat ihre Angststörung mit Medikament und mit einer Verhaltenstherapie beim Psychiater in den Griff gekriegt. Beides braucht sie heute nicht mehr. Heute lebt sie wieder ganz normal und gesellig ihr Leben als Wirtin vor einer Zürcher Quartierbeiz. Nur ganz selten klopft Liesli die Angst wieder an. Dann schlägt sie ihre resolut Türen vor der Nase zu, erzählt sie.
Ich bin zum Beispiel gerade letzte mit einer Kollegin im Hallenstadion gewesen. Im Hallenstadion unter so vielen Leuten. Ich habe mir vorher keine Gedanken gemacht darüber, während dem nicht. Und nach der Vorstellung sind wir noch eins trinken miteinander. Und dann, als ich so dort sitze mit ihr am Schwätzen, ist das plötzlich wieder gekommen. Es kommt ab und zu, zeigt sich das. Es klopft ein bisschen an, sagt mein Psychiater einmal. Und dann habe ich einfach wieder das überschnaufen eigentlich. Also ich habe einfach weiter geschnaufen, ich habe das gar nicht aufkommen lassen. Und dann nach 2, 3, 5 Sekunden vielleicht ist das wieder vorbei. Wenn es so bleibt, wie ich es jetzt habe, dann kann ich sehr gut leben mit dem. Behindert mich das überhaupt nicht. Ich habe auch wieder Freude an allem. Aber einfach das normale Leben kann man wieder leben, man kann es wieder geniessen, ich kann wieder arbeiten, ich kann wieder unter die Leute, was mir ja früher sehr grossen Spass gemacht hat. Und was auch wichtig ist, ich kann auch darüber reden. Weil ich denke, es gibt viele Leute, die sich vielleicht nicht getrauen, darüber zu reden. Und es macht das Ganze nur noch schlimmer.
Es gibt eine Angst, die macht klein. Die macht einen krank und allein. Und es gibt eine Angst, die macht klug. Mutiger, freier von selbst, Betrug.
Singt André Heller. Angst hat viele Facetten. Angst ist gut und wichtig zum Überleben. Sie gehört in unser Survival-Kit, wie Zackmesser oder Flasche Wasser. Menschheit existiert nur dank Angst, sagt der Psychiater Joe Hetteschwiler vom Zürcher Zentrum für Angstbehandlung.
Der Mensch hat ohne Angst nicht überleben. Das ist ganz zentral. Und darum hat sich natürlich der Ängstliche auch gut können weiterpflanzen und das bedingt natürlich auch, dass der Mensch im Grunde genommen ein Angsthase ist.
Wir sind also alles Nachkommen von Angsthasen, die in der Steinzeit einen grossen Bogen um Gefahren gemacht und darum überlebt haben. Stimmt, aber nur halb, findet der Angstforscher Erich Seifritz.
Die Höhlenbewohner, Vorfahren von uns, die extrem ängstlich waren, die sich dann nicht mehr aus der Höhle oder so rausgewagt haben, die haben sich auch nicht weiterentwickeln. Die sind dann vielleicht auch verhungert. Also das heisst, ich glaube, es braucht eine gute Balance zwischen der Ängstlichkeit, die uns vor Gefahren schützt, aber auch Mut letztlich oder Überwindung von Angstgefühl, um quasi etwas können zu erreichen. Um zum Beispiel ein Tier zu erlegen, braucht es ja Mut. Das Gegenteil von Angst ist vielleicht auch in einem gewissen Aspekt Mut. Also nur ängstlich ist nicht gut, gar nicht ängstlich ist nicht gut, nur mutig ist nicht gut, überhaupt nicht mutig ist nicht gut. Ich glaube, es gibt immer so ein Optimum.
Balance also ist wichtig. Trotzdem, Angst ist auch ein ungeheurer Motor. Er treibt uns zu Höchstleistungen an. Angst verleiht Flügel, sagt das Sprichwort aus Deutschland. Herren Seifritz und Hetteschwiler haben gerade zwei Beispiele dafür.
Wenn jemand Angst hat vor der Prüfung, tut er sich gut vorbereiten. Das ist eine gute Gegenmaßnahme und stellt dem fest, mal, ich habe eine gute Note und das gibt den ganzen, einen guten Effekt, nachher auch gute Gefühle.
Und in der Prüfungssituation selber, oder wenn ich zur Tür hineinkomme und zu dieser Prüfung gehe, gibt es dann auch eine Angstdosis, wo dann in dem Moment mich vielleicht kann zu besseren Leistungen bringen.
Das ist richtig. Also wenn wir ein gewisses Maß von Angst haben, dann fördert das eben Konzentration, also die Fokussierung auf die Prüfung, die wir gerade machen müssen. Und das erhöht natürlich die Leistung.
Ich glaube, ein gutes Beispiel von Angst als Motor ist Lampenfieber, auch bei erfahrenen und erfolgreichen Schauspielern, Bühnenschauspielern. Das hört man ja sehr häufig. Ich kenne auch einige persönlich, die das schildern. Ich habe jedes Mal vor so einem Auftritt, bevor der Vorhang aufkommt, habe ich Lampenfieber. Und das ist nichts anderes als eine Erwartungsangst, wo Angst ist, ein Angstgefühl ist, wo wahrscheinlich die Ressourcen, die wir vorher auch erwähnt haben, bereitstellen, wo die Aufmerksamkeit, die Wachheit, auch der Muskeltonus und so weiter sozusagen hochhalten. Offenbar ist das für viele etwas, was sie brauchen. Es wäre einfach nicht gut, wenn das Lampenfieber während dem ganzen Schauspielstück nicht mehr weggeht. Typischerweise ist das Lampenfieber vorher und wenn es anfängt, geht das relativ schnell weg. Und dann ist es etwas Gutes, dann ist es etwas Hilfreiches.
Es ist wirklich eine Emotion, die uns schützt. Wo, wenn die sich in einem normalen, in einem gesunden Rahmen bewegt, hat sie eigentlich vor allem positive Eigenschaften. Und das bezieht sich nicht nur jetzt auf einen Bühnenauftritt oder auf eine Prüfung, sondern die Angst ist auch ein Motivationsfaktor. Es kann einem Kraft und Energie geben, um irgendetwas anzupacken. Und zwar mit der nötigen Konzentration und Entschiedenheit.
Ein Sprichwort aus England sagt, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Vielfach aber ist Angst auch ein guter Ratgeber, meinen die beiden Fachleute. Zum Beispiel bei der aktuellen Angst vor der Schweigrippe. Die Angst treibt Menschen dazu, ganz konkret etwas gegen die Verbreitung des Virus und die Ansteckung zu tun, sagt Erich Seifritz.
Aber das ist ja eine super Reaktion. Das ist ja Kontrolle wieder rüberkommen. Im Coop oder im Migros oder in anderen Läden. Gehen Masken kaufen, das ist doch eine irrsinnig tolle Reaktion. Das ist ja sehr eine kompetente Reaktion, auf eine unheimliche Angst zu reagieren, wie man weiss. Also eine Maske schützt einem zu einem gewissen Grad vor dieser Gefahr und dann muss ich keine Angst mehr haben. Man hat das übrigens auch gemacht.
Die Angst vor der Schweigrippe ist real und berechtigt. Das bestätigt uns auch das Bundesamt für Gesundheit. Die Angst vor der Schweigrippe ist quasi salonfähig und kommt vielen Menschen gerade recht, meint der Joe Hettenschwiler. Quasi als Trainingslager zum Schattenboxen.
Ich denke, Psyche sind ideale Projektionsflächen für die menschliche Angst. Weil das ist so global. Es ist etwas, das man nicht kontrollieren kann. Es kommt einfach.
Wenn so etwas kommt, das so ein bisschen diffuse Angst auslöst, dann nehmen wir das relativ dankbar entgegen, weil wir ja auch ab und zu irgendwelche Ängste haben. Und versorgen sie dann gerade dort? Ist das eine Art Therapie?
Natürlich, vor einer Schweinegrippe darf man Angst haben, ohne dass man als Schwächling dasteht. Also das ist ein grosser Unterschied. Zum Beispiel eine Panikattacke bekommen oder eine soziale Angst oder eine generalisierte Angst, das ist viel mehr etwas, wo der Einzelne so das Gefühl hat, ja, das ist ein Zeichen von Schwäche. Und das darf ich nicht einfach so offen berichten darüber.
Und dann gibt es auch noch das Vergnügen, die Freude an der Angst. Man sieht es ganz gut bei den Kindern und ihren Angstspielen, die sie über alles lieben. Zum Beispiel Wölfle. Sie verstecken sich in einer stockdunklen Wohnung und jemand sucht sie als Wolf und frisst sie auf, wenn er sie findet. In dem Moment ist die Angst der Kind enorm und echt. Sie halten es etwa die fast nicht aus und spielen es doch immer wieder. Der Joe Hettenschwiler weiss, warum.
Es ist wirklich ein Üben unter kontrollierten Bedingungen, oder? Weil die Kinder wissen genau, also wir könnten das Licht wieder anzünden, wenn es zu unangenehm wird, oder wir könnten Mami rufen und so weiter. Also das findet alles dosiert, kontrolliert statt.
Nicht nur Kinder machen es, auch wir spielen lustvoll mit der Angst, suchen die Mutprobe, geniessen den Angstkick auf der Achterbahn, beim Bungee-Jumping oder beim Schauen von einem Psychothriller. Es ist eine vergnügliche Angst, die man im Moment spürt, ein Glücksgefühl, wenn sich die Angst wieder verflüchtigt. Der Erich Seifritz kennt das Phänomen aus der Hirnforschung.
Wenn man jetzt extra Wölfli spielt oder extra auf eine Achterbahn geht, dann ist es so, dass durch die Entspannung im Grunde genommen dann das gegenteilige Gefühl, der gegenteilige Pol praktisch aktiviert wird. Und was das genau ist, wissen wir nicht. Eben, da werden vielleicht gewisse Hormone ausgeschüttet, gewisse neuronale Netzwerke aktiviert, wo letztlich das Gefühl Glück, Aufregung, Begeisterung, aber vielleicht eben Glück auslösen. Und das ist etwas, was man in der Hirnforschung sehr häufig sieht, dass sehr gegenteilige Emotionen sehr häufig ganz nahe zusammenliegen. Fast ein bisschen wie eine Litfaßsäule, dass sie sagen, was ist das Gegenteil von Angst? Ist Glück. Aber es gibt Situationen, wo Angst und Glück ganz nahe zusammen sind.
Input. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.